Preis seiner Liebesmacht, die uns erlöst. Und heute Nachmittag sind wir als erlöste Kinder Gottes zusammen frei, der Rücken frei, die Seiten frei. Wir können nach vorne als Eisbrecher einfach weiter marschieren. Mein Thema ist heute normales Christenleben. Was ist das? Nichts Überspanntes, nichts Übertriebenes, nichts Abnormales, nichts Verrücktes, keine Spinnerei. Normales Christenleben, ganz normal, wir alle Menschen auch. Also nichts übertreiben, nichts untertreiben, also weil es ist verkehrt. Übertreibung ist eine Sünde und Untertreibung ist auch eine Sünde. Also normales Christenleben ist mein Thema. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag der Segen Gottes, am Segen Gottes alles gelegen. Wo der Herr das Haus nicht baut, wo der Herr nicht segnet, wo der Herr nicht heilt, wo der Herr nicht befreit, wo die Gnade Gottes nicht wirksam ist, passiert nichts. Wir brauchen die Gnade Gottes und den Segen Gottes. Was ist der Segen Gottes? Also ich habe einige neue Erkenntnisse, die Gott mir offenbart hat, als ich so über den Segen nachdachte. Was ist ein gesegneter Mensch? Ein Mensch, der hat Erfolg, dem ist alles gut, der ist zufrieden, der ist satt, der ist gesund. Das ist der Segen Gottes. Ist keine große Übertreibung. Der Segen Gottes ist was ganz Normales. Deshalb fange ich heute mit dem normalen Christsein. Und dann, der Segen ist was ganz Normales. Du gehst fröhlich deine Straße weiter. Du hast, was du brauchst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gott versorgt dich mit allem Nötigen und so weiter, dass wir keinen Mangel haben. Das ist der Segen Gottes. Und selbst, dass wir, wenn wir schwierige Zeiten mal durchmachen, Gott trägt uns durch. Der Segen Gottes. Ganz neue, tolle Erkenntnisse habe ich hier in der Vorbereitung bekommen. Und ich möchte dir das mitteilen. Sei also dabei. Dann am Samstag werde ich über ein erfülltes Leben sprechen. Ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Also, wenn du dir wünschen könntest, 3 Wünsche, also ich brauche nicht nur 3 Wünsche, ich habe 30 Wünsche, 40 Wünsche. Also ich habe so viele Wünsche, was ich mir noch alles wünsche und wünschen würde. Aber hier lebe ein erfülltes Leben, trotz manchen unerfüllten Wünschen. Und ich habe eines festgestellt, vieles kann sich hier gar nicht erfüllen. Und ich möchte auch gar nicht, dass es sich vieles hier erfüllt. Denn diese Dinge hier auf dieser Welt, die gehen so schnell vorbei. Also denkst jetzt hast du es eigentlich, endlich. Und dann siehst du es. Das zerrinnt, wie gewonnen, so zerronnen. Also ein erfülltes Leben. Und am kommenden Sonntag, wie bete ich erhörlich? Also über dieses erhörliche Gebet, wie bete ich erhörlich? Was muss ich tun, um dass der liebe Gott mich hört? Was ist überhaupt Beten? Zuerst einmal, als ich anfing, als Christ zu beten, habe ich gedacht, das ist Selbstgespräch. Aber das ist kein Selbstgespräch, sondern mein Ich spricht zu dem anderen Ich, zu diesem göttlichen Ich, dieser Dasein der Gott Ich. Und erhörlich beten, was ist das? So, nur diese Gottesdienst, du kannst im Programm, im Internet oder hier auf den Handzetteln nachlesen, was so als nächstes passiert. Wir haben volles Programm, jeden Tag bis zum 31. Mai, das sind alle Tage schon geplant. Halleluja, Lob und Dank. Ein normales Christenleben, keine Aufregung, kein Ärger, kein Stress, nichts von dem. Die Frage ist, was ist heute normal? Wenn du heute die Welt anguckst, du weißt gar nicht, was normal ist. Was ist heute normal? Weißt du, eigentlich, weißt du, Delikatessen, wenn ich so an Delikatessen denke, da bestellst du eine Delikatesse, was kriegst du? Das, was die Leute früher als arme Leute essen gehabt haben, das ist heute Delikatesse. Spezialität, so bisschen von dem, bisschen von dem, bisschen von dem, bisschen von dem. Also, da wirst du nicht mal satt richtig. Aber das ist für viele normal. So, ich glaube, dass wir auch mit der Weltgeschichte, Heilsgeschichte, politisch, religiös, was auch immer es ist, am Ende sind, an dem Normalen, nach dem sehnt sich der Mensch. War mal normal, nichts Besonderes, einfach Abend angehen lassen, sich entspannen, in Urlaub, deshalb geht man auch in Urlaub, dass man sich entspannt, was normal ist, weil man ständig im Stress ist. Die Bibel ist das Buch der Offenbarung Gottes, der Liebe Gottes, und es zeigt uns, was ist ein normales Leben. Wir Menschen haben uns zwar vom Wort Gottes entfernt, aber meine Botschaft ist heute, komm zum Anfang zurück. Komm zum Anfang zurück. So wie es am Anfang war, wie die ersten Christen waren, das war normal. Die kamen täglich zusammen, haben das Brot gebrochen, haben Gott gelobt und gepriesen, sind wieder an die Arbeit gegangen, sind wieder abends gekommen, das war ganz toll. Natürlich, die wohnten auch dicht beieinander, im Dorf oder wo auch immer es, im Haus. So, vor allem die Urgemeinde bestand aus Hausgemeinden. Das waren nicht so Gemeinden wie wir. Wir sind, dass wir eine Kirche sind und dass die Leute 20 Kilometer Umkreis kommen. Nein, die waren um die Ecke. Und deshalb Sie waren täglich beieinander. Sie lebten zusammen. Das ist das normale Leben, dass man zusammen lebt. Gott zeigt uns, wie das wahre Christentum aussieht. Der Mensch glaubt, dass Fortschritt, das ist das Normale, dass wir weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen. Weißt du, was wir heute als Fortschritt nennen, ist Rückschritt. Da spezialisiert man sich, da fällt so viel weg, da gibt man so viel auf und so weiter. Aber der Fortschritt, der heutige Fortschritt ist Rückschritt. Wenn ich so die Leute denke an der Straße, da ist neulich jemand gegen ein Auto gerannt, mit dem Smartphone unterwegs, verstehst du, oder googelt oder was sie macht, diese Frau, und die geht und rennt ins Auto rein und guckt gar nicht, ob er links oder rechts kommt. Und wenn du manchmal unterwegs bist und du siehst so Straßencafés, da sitzt Mann und Frau am Tisch und die unterhalten sich per Smartphone miteinander. Ist das noch normal? Findet noch ein Gespräch statt? Früher, wenn du ein Gespräch hattest oder wolltest, dann musst du hinlaufen oder hinfahren und dich der Zeit nehmen. Heute nehmen sich die Leute gar keine Zeit. Fortschritt ist nicht immer Fortschritt. Das Normale, das ist der Alltag. Morgens aufstehen, arbeiten, essen, Familie, all diese normalen Dinge, das ist normal. Die Christen tun ein paar Dinge anders als die Weltmenschen. Und ich möchte dieses herausstellen, was ist ein normales Christenleben? Nicht das normale Weltmensch. Wenn ich ein normaler Weltmensch wäre, würde ich sagen Aussteiger. Das wäre das Normale. So wie hier bei uns in Berlin zeitlang die Rollheimer waren. Ohne Strom, ohne Wasser, einfach so irgendwo im Nobodyland zu Hause sein. Aber das ist nicht Christ. Sein ist etwas anderes. Wir sind Aussteiger im gewissen Sinne, aber wir leben in der Welt und wir sind nicht von der Welt. Das ist der große Unterschied. So, wir sind die Christen. Am besten ist es, wenn du Christen angucken möchtest, solltest fragen, wie war Jesus? Jesus war ein Handwerker, hat gearbeitet, hat Häuser gebaut, Häuser abgerissen, hat alles gemacht. Verstehst du, er war Handwerker. 18 Jahre seines Lebens verbrachte er in der Werkstatt. Also er war ein sehr praktischer Mensch. Und Christen, sie sind ein bisschen anders. Sie beten zu Jesus. Sie leben wie Jesus. Sie leben im Willen Gottes. Und in Antiochien, das ist da, wo jetzt die ganzen Kämpfe sind, in der Damaskus, klein, also Syrien und hinter Syrien, dort in Antiochien wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Normales Christenleben ist mein Thema. Warum? Weil sie so lebten wie Jesus. Jesus in Kleinformat, in Miniatur, so kleine Christusse. Die haben geredet wie Jesus, die haben gedacht wie Jesus, die haben sich benommen wie Jesus, die haben geliebt wie Jesus, die haben reagiert wie Jesus. So, wenn du normales Christenleben herausfinden möchtest, musst du nur fragen, was würde Jesus tun? So, ganz einfach. Jesus in Kleinformat und Christus ist der Gesalbte, heißt es eigentlich. So, Christen sind unter der Salbung des Heiligen Geistes, sie sind Gesalbte, sie haben den Heiligen Geist. Und welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Das ist das Normale, von Geist Gottes geleitet, von Geist Gottes angewiesen, von Geist Gottes inspiriert. Der Heilige Geist verherrlicht uns immer Jesus. So, und die Salbung wird euch alles lehren. Normales Christenleben ist eigentlich voll Heiligen Geistes zu sein. Und dann reagierst du richtig, dann regst du dich nicht auf, dann bleibst du ruhig. So, normales Christenleben ist Wandeln im Geist, Hören auf den Geist. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden zu sagen hat. Siebenmal steht das gleich in der Bibel. Also, hinhören. Und eigentlich, die Sünde kam durch das Hören und auch die Veränderung unseres Lebens kommt über das Hören des Wortes Gottes, die vom Heiligen Geist leiten lassen. Es ist mehr als nur getauft sein, dieses normale Christenleben. Es ist mehr als nur zur Kirche zu gehen, zur Kirche gehören, mitsingen oder mitbeten. Nein, es ist mit Jesus leben. Leben, so wie der Heilige Geist einen heute leitet. Wir haben ja Jesus nicht mehr körperlich bei uns, er ist nur in uns und im Geist und in der Wahrheit. So ist es ein Leben in Hingabe an Gott, täglich Jesus auszuleben, so wie dieser Johannes der Täufer sagte, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist normales Christenleben. Immer mehr Jesus ähnlich werden, in den Spuren Jesu gehen. So, sich ehrlich bemühen, das ist normales Christenleben, sich nicht anstrengen, ich streng mich jetzt an Christus an, nein, der Heilige Geist leitet uns, was ich tagtäglich tun soll. Plötzlich begab es sich, plötzlich passiert es, plötzlich kriegst du einen Anruf, plötzlich siehst du eine Not, plötzlich siehst du irgendetwas, hier könnte ich eingreifen oder zupacken, wie der Geist einleitet, sei ehrlich, Jesus war auch so. Es begab sich. Es begab sich. Da musst du nicht groß planen. Heute werde ich ein Wunder tun, Tote auferwecken, Kranke heilen, Dämonen vertreiben, in neuen Sprachen reden. Nein, ganz normal leben. Aufstehen und mit Jesus leben. Gott danken für jeden Tag. Einfach sich auf Gott verlassen. Das ist dieses normale Christenleben, in der Liebe Gottes zu sein, egal was passiert, einfach in der Liebe Gottes zu sein. Sich nicht einfach provozieren lassen. So viele Menschen lassen sich provozieren und lassen sich stören von so vielen anderen Dingen. Nein, einfach ruhig bleiben. Ich liebe Jesus und weil Jesus mich liebt, liebe ich auch die anderen. Ob sie das wollen oder nicht. Wir müssen auch Leute lieben, die nicht geliebt werden wollen, die nicht verstanden werden wollen. Auch die Unsympathischen. Ich werde nie vergessen, ich bin vielleicht ein halbes Jahr Christ und dann, wir waren in der Brüdergemeinde, also Baptistengemeinde und Brüdergemeinde, so Darbisten, die Darbisten glauben, einmal bekehrt, immer bekehrt. So, da muss man nicht mehr groß machen. Und da steht ein Bruder auf, sagt, bei uns durfte man Zeugnis geben als Brüder, und da steht ein Bruder auf und sagte, weißt du, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ein normaler Christ liebt auch die, die ihm nicht sympathisch sind. Die stinken, die ärgern, die provozieren, die einen auf die Nerven gehen. Weißt du, wir haben manchmal so Nervensägen. Weißt du, was sowas ist? Dreimal am Tag rufen sie dich an und so weiter und es erklärt. Und, weißt du, die Unsympathischen. Und dieser Bruder zwar war negativ, das war wenigstens ehrlich. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, hilf mir, dass ich auch die lieben kann, die nicht sympathisch sind. Am besten, du betest nicht. Ich warne euch vor Gebete. Weißt du, ist es schlimm, wenn Gott dann die Gebete erhört? Herr, hilf mir, dass ich auch die liebe, die unsympathisch sind. Dann habe ich so plötzlich mit einmal, ich weiß nicht, als wenn wie Pilze aus dem Boden sind herausgeschossen, lauter unsympathische Leute, die einem auf die Hühneraugen getreten sind, die einen provoziert und geärgert haben, am Arbeitsplatz, nicht die Christen, sondern draußen, auf der Straße, da rempelt dich jemand an und jetzt musst du die lieben, die unsympathisch sind. Du, ich habe gesagt, lieber Herr, erlöse mich von den unsympathischen Leuten. Ich verstehe diesen Bruder, was er wirklich gemeint hat. Er war ein alter Bruder in Christus. Weißt du, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ohne den Heiligen Geist können wir die Unsympathischen nicht lieben. Können wir nicht. Weißt du, die sind uns zuwider. Aber der Heilige Geist hilft uns, dass wir auch die Unsympathischen vom fremden Stall oder von woher auch immer lieben können. Ich werde nicht vergessen, mein Vater hat in Memel, wir haben ein paar Ferkel gekauft, ich war dabei, ich war, glaube ich, das zweite, dritte Mal auf dem Markt und die Ferkel waren da im Sack schön, wir haben das nach Hause gefahren und er lässt die drei Ferkel in im Lauf, wo die anderen zwei sind oder drei sind, und die beißen und kneifen und die neuen drei Ferkel. Verstehst du? Und weißt du, was mein Vater macht? Ganz schnell ist er da in die Werkstatt gelaufen, Petroleum geholt, einen Lappen geholt und hat alle fünf, sechs Ferkel mit dem gleichen Petroleum eingerieben. Und es war Friede im Stall. Verstehst du, es war Friede im Stall. Wenn wir den Heiligen Geist haben, weißt du, dann ist plötzlich Friede im Stall, Ruhe im Stall. Da hört das Beißen und so weiter auf. Ich kann nur die lieben, die unsympathisch sind. Vor allem die aus dem anderen Stall. Die haben einen anderen Geruch. Die kommen von einer anderen Mutter. Verstehst du, was das heißt? Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Weißt du, die Neubekehrten. Oder die sind noch komisch. Wir denken manchmal, ach, weißt du, die müssen schon alles kapiert haben. Aber überleg einmal, wie lange hast du gebraucht, bis du das kapiert hast, was du heute kapierst? 30 Jahre. Und du weißt immer manches vielleicht noch gar nicht. So, wir müssen auch an die Neubekehrten, an die kleinen Babys denken im Christus. Die sind noch nicht so weit. Die haben noch nicht diese Lektionen gelernt, die du schon inzwischen gelernt hast. Du bist schon reif. Und der Reife solltest auf die anderen runter gucken und sagen, Gott schenke ihnen Gnade, sei ihnen barmherzig, sei ihnen gnädig. So, nur nebenbei, was ist normales Christenleben? Den gleichen Stallgeruch. Den gleichen Stallgeruch. Genauso riechen, wie der Herr Jesus gerochen hat. Weißt du, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist so die Natur Jesu. Ich weiß nicht viel von Jesus. Ich weiß nicht, wer er wirklich war. Wenn du mich fragst, Ich habe so Arbeiten geschrieben und Abhandlungen geschrieben über Jesus, aber ich weiß nicht, wie Jesus wirklich ist. Er war nur sanftmütig und demütig. Das ist alles, was ich weiß. Als er geschlagen wurde, hat er nicht widersprochen. Als er angespuckt wurde, hat er nicht rebelliert. Weißt du, da war sanftmütig und demütig. So. Normales Christenleben ist einfach für Jesus zu leiden, Jesus zu bekennen, für Jesus verfolgt zu werden. Weißt du, als Christ dachte ich, Mensch, jetzt hast du im Lotto gewonnen. Jetzt bist du gesegnet, jetzt bist du reich. Und da kamen Schwierigkeiten. Die Leute mögen Jesus gar nicht. Ich habe eines gemerkt, die Leute mögen Jesus nicht. Und das normale Christenleben ist, dass du gehasst wirst um Jesu Willen, verachtet wirst. Ach, Klümperlesverein, verstehst du? Oder Milchapostel oder was weiß ich, was ich schon alles gewesen bin in meinem Leben. Weißt du, wirst verachtet. Ja. Und manche Leute benutzen dich als Fußabstreifer. Und das ist ein Fakt. Normales Christenleben, verfolgt um Jesu Willen. Und dann baust du das Reich Gottes und bemühst dich und so weiter. Und dann denkst du, jetzt bist du weit. Und dann bricht wieder alles wie ein Kartenhaus zusammen. Kannst wieder von vorne anfangen. Christsein betrifft den ganzen Menschen. Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Das ist Christsein. Wahres, normales Christsein. Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Wenn du schläfst, dann arbeitet Gott an dir. Aber tagsüber musst du an dir selber arbeiten. Wenn du wach bist. So, unsere Werke zeigen, ob wir Christen sind oder nicht, wie wir reagieren, unsere Reaktionen zeigen es. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, da heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Damit ist der Ursprung und Ziel und Weg eines normalen Christenlebens beschrieben. Gott ist Liebe. Von Anfang bis zum Schluss. Und das ist die Aufgabe unseres Lebens. Wir sollen uns so lieben, wie er uns geliebt hat. Er hat uns geliebt, als wir Sünder waren. Nicht als Heilige, perfekt und vollkommen. Nein, er hat uns geliebt, als wir noch unsympathisch waren. Als wir noch hässlich waren. Als wir noch Weltmenschen waren. Verlorene Söhne und Töchter. Er hat uns geliebt aus der Welt heraus. Das ist nämlich die Liebe. Gott ist Liebe. Wir sind aus der Liebe Gottes wiedergeboren. Errettet worden, wir werden von der Liebe Gottes getragen bis zu diesem Augenblick und wir werden sogar in der Ewigkeit aus Liebe empfangen, weil Gott uns liebt. Er wollte uns. Er wollte dich und mich. Das normale Christenleben ist, dass wir für Gott da sind. Das ist einfach da. Ich bin da, so wie ein Mensch da ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Also einfach für Gott da zu sein. Das ist das normale Christenleben für uns allgemein. So, und dann genieße ich das Leben. Weißt du, wenn du dich anstrengst, jetzt muss ich. Ich sage jetzt etwas, ich bin ja schon ein erwachsener Mann, bin schon reifer Mann, aber als junger Bursche, wenn hinter mir Mädels gegangen sind, dann wusste ich nicht einmal, wie ich die Füße legen soll. Linker Fuß, rechter Fuß, bin manchmal sogar, ich muss ehrlich sagen, manchmal sogar anfangs über meine eigenen Füße gestolpert, weil hinten jemand mich beobachtet. Vom anderen Geschlecht. Verstehst du, da willst du ja nicht als Junge nicht und nicht irgendwie auffallen. So, was ist das normale Leben? Und inzwischen gehe ich und mich interessiert nicht, ob es 10 oder 20 Frauen hinter mir herlaufen. Verstehst du, ich laufe gehe meine Straße und weiß, ich stolpere manchmal, das passiert auch, dass, wenn ich nicht aufpasse, das geht euch auch. So, also, aber ich stehe, ich lebe, ich laufe, ich arbeite. So, das ist das normale, natürliche Leben. Aber das Geistliche genau das Gleiche. Ich gehe in den Gottesdienst, ich bete, manchmal bete ich auch nicht. Weißt du, das darf ich auch sagen, dass ich auch manchmal nicht bete. Dass ich einfach mal sage, Herr, du weißt ja alles. Warum muss ich dir alles erzählen? Und ehe das Wort auf meine Zunge ist, hast du schon alles gehört. Du weißt meine Gedanken von ferne. Und nächstes Mal, dann bete ich wie ein Weltmeister. Das kann ich gar nicht mehr lassen. Weißt du, wir haben Höhen und Tiefen, Sonnenschein und Regen. All das gehört in geistlichem Leben. Auch das ist ganz normal, dass du mal brennst und sagst, jetzt muss ich die ganze Welt evangelisieren. Und das nächste Mal, dann sagst du, guck, arbeitet ihr mal, ich will mal Pause machen. Nur in aller Liebe. Genieße das Leben. Einfach. Und das ist der Segen Gottes, dass du gut hast, dass du konsumieren darfst und manchmal sogar nichts konsumieren kannst. Und ich habe eines festgestellt, Fasten ist auch eine Gnade. Das ist sogar für den Körper gesünder wie das Essen. Fasten, verstehst du? Beides gehört zusammen. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Das ist das normale Christenleben. Erfolg haben und keinen Erfolg haben. Weil viele denken, wenn ich Erfolg habe, dann bin ich in der Gnade Gottes. Ich werde, wenn ich die nächsten Tage über den Segen Gottes spreche, Erfolg ist nicht alles. Nur Erfolg haben, nur Segen haben, nur Durchbrüche haben. Irgendwo hast du Probleme. Je mehr Durchbrüche, Siege und so weiter hast du, desto mehr Probleme, desto mehr Arbeit hast du. Weißt du, du musst das beherrschen, kontrollieren. Und Gott arbeitet optimal. Der gibt Erfolg, der gibt Sieg, der gibt Segen. Und jetzt muss das verarbeitet werden. Und dann, wenn du das verarbeitet hast, aufgegessen hast, verbraucht hast, dann kriegst du wieder was Neues. Und so geht es Stück für Stück, Etappe für Etappe. Wir wachsen schrittweise. So, das normale Christenleben ist glücklich sein, zufrieden sein, dankbar sein und nichts Besonderes sein wollen. Jetzt bitte halte ich fest. Manche Christen wollen ganz was Besonderes sein, besondere Heilige. So sein wie Jesus. Vergiss diesen Schmarrn, das wirst du nie und nimmer werden. Keiner ist geworden, so sein wie Jesus. Wir sollen den Charakter Jesu annehmen und die Eigenschaften Jesu haben. Aber so sein wie Jesus, dass du auf dem Wasser gehst, dass du dies und jenes vollbringst. Nein, so sein wie Jesus. Dass Jesus sitzt am Thron Gottes, da bist du kannst gar nicht. Du kannst nur in der Nähe Jesus sein, in seiner Gegenwart. Normales Christenleben. Gott, Jesus und der Heilige Geist wollen geliebt werden. Und das ist alles. Heiliger Geist, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Vater, ich liebe dich. Das ist alles, was Gott will. Geliebt werden. Hast du mich lieb? Dreimal wird Petrus gefragt, der den Herrn verleugnet hat. Für den Vater gefragt, hast du mich lieb? Für den Sohn gefragt, hast du mich lieb? Und für den Heiligen Geist, hast du mich lieb? Für die ganze Trinität, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Auch wenn ich komisch bin, hat Jesus gefragt. Wenn ich euch nicht alle Wünsche erfülle, hast du mich immer noch lieb? Wenn ich euch nicht heile, habt ihr mich immer noch lieb? Wenn ihr wegen mir ins Gefängnis landet, habt ihr mich immer noch lieb? Wenn ihr von den Löwen aufgefressen werdet, liebst du mich immer? Dreimal wird Petrus gefragt, liebst du mich? Liebst du den Heiligen Geist, wer dich leitet? Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und Gott führt manchmal merkwürdige Wege, jeden von uns. Und das ist normales Christenleben. Der eine wird so geführt und der andere so. Schau die Menschen an. Jeder Mensch ist anders. Wenn du einen Menschen anguckst, sein Hintergrund, jeder ist anders. Der eine kommt aus der Sowjetunion, der andere kommt aus Afrika, der nächste kommt aus Hinterdupfing. Wir sind ganz verschieden. Ja, und wir sprechen auch verschiedene Sprachen. Wir haben verschiedene Empfindungen. Das normale Christenleben ist sich selbst sein. Ich bin das, was ich bin. Ein Mensch. Sterblicher Mensch, ein vergänglicher Mensch. Und er ist ewig. So liebst du Jesus, folgst du seinem Beispiel, seinen Worten. Das ist normales Christenleben. Was er euch sagt, das tut. Ob du das verstehst manchmal oder nicht. Weißt du, Jesus will geliebt werden, will Gehorsam haben und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das war dieser Missionsauftrag. Lehre sie alles halten. Das ist normales Christenleben, was er gesagt hat. Und weißt du, was Jesus befohlen hat? Füße waschen. Johannes 13. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, so wie ich es getan habe. Johannes 13. Lies mal. Ein Beispiel. Und wer wäscht schon die Füße? Wir wollen gerne den Kopf waschen. Verstehst du? Und dann massieren und was weiß ich. Aber Füße waschen? Da musst du dich hinknien. Da musst du eine Schürze nehmen. Da musst du dich bücken. Du musst klein werden, um Füße zu waschen. Ja. Von dieser Nachfolge hängt sehr viel ab. Liebst du mich? Ob wir Christen sind, Jesus ähnlich sind oder nicht, da hängt davon sogar unsere ganze Seligkeit ab. Es ist etwas Interessantes. Dognet, ein Grieche im dritten Jahrhundert nach Christus, er schreibt das so in seinem Brief an die Christen, über die Christen und so weiter, oder beschreibt die Christen, wie sind die Christen eigentlich. Und Dognet beschreibt es folgendes, er schreibt über die Juden glauben zwar an einen richtigen Gott, aber sie verehren den Falschen. Also, sie verehren Jesus nicht. Das ist das zuerst mal, wo er das sagt. Und dann, die Christen überragen die Welt wie die Seele den Leib. Die Christen überragen die Welt so wie die Seele den Leib. Verstehst du? Die sind gefühlsmäßig, sensibel, empfindlich, empfindsam. Und Georg Nitz schreibt weiter, beschreibt die Situation der Christen in der Welt. Und ich finde es ganz toll in seinem Brief. 12 Kapitel insgesamt schreibt er, aber ich filtere da ein paar Sachen raus. Und er schreibt weiter, die Christen sind Menschen wie die übrigen. Also nichts Besonderes. Die Christen sind Menschen wie die übrigen. Wie alle anderen Menschen in, damals im römischen Imperium. Sie unterscheiden sich von den anderen nicht nach Land, nach Sprache oder Gebräuchen. Sie unterscheiden sich gar nicht. Sie sind wie die anderen Menschen. Die haben die gleiche Haartracht, die gleiche Klamotten, die gleichen Berufe, womöglich. Sie bewohnen keine eigene Städte. Sie sprechen keine eigene Mundart. Bei uns manchmal schon kananäisch, du weißt ja, so religiös, dass die Leute auf der Straße gar nichts anfangen können, kananäisch. Kennst du kananäisch? Ja, so religiöse Sprache. Da steht so für Bass und was weiß ich, wie der dann ging. Sie sprechen keine eigene Mundart und ihre Lebensweise hat nichts Ungewöhnliches. Das ist im dritten Jahrhundert, also praktisch 100, 200 Jahre nach der Urgemeinde. Ja, sie haben nichts Ungewöhnliches. Verstehst du, dass sie gleich da in die Hände klatschen? Wir müssen beten. Ich hab mal von Pforzheim meinen Bruder mal besucht. Verstehst du, kommt hin, umarmt mich. Hat mich nicht mal gefragt, wie ich heiße. Umarmt mich und dann fängt er in Zungen an zu reden. Er sagt, Bruder, sprich Deutsch. Verstehst du, nicht in Sprachen. Aber das ist dieses, weißt du, dieses Religiöse. Da denken die Leute, wenn ich in Sprachen rede, bin ich ein Supermann. Er hat gesagt, rede Deutsch. So, die benehmen sich nicht ungewöhnlich. Ich will nur diesen Brief. Dieser Brief sollten die Christen heute noch lesen, was der Jognet schreibt. Auch haben sie ihre Lehre nicht durch ihr eigenes Nachdenken und durch ihre eigene wissensdurstige Forschungen gefunden. Also sie sind nicht selber draufgekommen, sondern es ist ihnen alles offenbart worden, was sie haben. Es ist ihnen von Gott gegeben worden. Also das ist perfekt für mich. Sie ragen auch nicht, wie das einige Gelehrte tun, durch menschliche Weisheit hervor. Sie wohnen vielmehr in den Städten der Griechen und der Barbaren, damals waren es wahrscheinlich die Germanen, so wie es einem jeden das Los ist und beschieden ist, so leben sie. Sie leben, wo sie leben. Und folgen dem jeweils einheimischen Gesetzen in Kleidung und Nahrung und im ganzen übrigen Leben. Das ist Christsein, normales Christsein. Sie folgen ganz normalen Dingen in Kleidung, Nahrung. Die essen nicht jeden Tag Abendmahl. Verstehst du, dass sie dann, was weiß ich, da religiöse Feste machen? Nein, die danken eben das Brot. Sie aßen das Brot, sie brachen das Brot und sie aßen mit Danksagung. Sie danken für das Glas Wasser. Sie danken für, was weiß ich, was sie gerade aßen. Wahrscheinlich, sie hatten damals nicht so viel wie heute. Wenn wir die Mahlzeiten von damals und heute angucken, geh mal ins Museum. Oder lies mal Bücher. Oder Forschung. Die Leute haben einmal im Monat vielleicht Fleisch gegessen. Verstehst du? Aber sie dankten Gott. Mit Danksagung empfingen die Speisen und priesen Gott. So, weiter schreibt hier dieser Grieche, wie sie jedoch zu ihrem Leben als solches stehen und oder es gestalten. Darin zeigt sich eine erstaunliche und so weiter, eine unglaubliche Besonderheit, also wie sie das alles so leben und machen. Sie wohnen zwar in ihrer Heimat, aber sie sind wie Zugereiste. Verstehst du, so flüchtig. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Das schreibt er. Das hat der, dieser Grieche das alles gesehen. Wie Zugereiste in einem fremden Land. An allem, was sie sind Teil der Bürger und ertragen alles, was sie erleben in der Fremde. Sie ertragen als Einheimische. Sie, da ist kein großer Unterschied. Sie ertragen alles. Sie leben ganz normal. Wenn Krieg ist, wenn Raubüberfall ist, wenn die Hütte abbrennt, das Dorf abbrennt, brennen sie mit ab. Also ganz normal, sie sind, beteiligen sich am Schicksal der Leute. Jede Fremde ist ihnen Heimat und jede Heimat ist eine Fremde. Jede Fremde ist Heimat und jede Heimat ist Fremde für sie. Also wir sind hier zu Hause, aber wir haben keine bleibende Stadt, sagt die Bibel. Wir sind hier zu Hause, wir sind hier Gäste und Fremdliche und wir suchen die Stadt, die Gott erbaut hat. So wie Abraham. Abraham war im gelobten Land, durchzog das gelobte Land mehrmals hin und her. Aber das Einzige, was er im gelobten Land hatte, eine Grabstätte in Hebron. Das ist alles. Eine Grabstätte, mehr nicht. So, sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder wie alle anderen, aber sie verstoßen nicht die Frucht ihres Leibes. Abtreibung, all diese Dinge. Verstehst du? Sie heiraten wie alle anderen. Am Tisch haben sie alle gemeinsam haben wir alles gemeinsam, aber nicht das Bett. Also der Tisch wird geteilt, aber nicht das Bett. So, die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Großartig, ich finde großartig, was hier dieser Mann festgestellt hat. Das ist das normale Christenleben. Sie sind in der Welt und sie sind nicht von der Welt. Irgendwie sind sie doch anders, obwohl sie ganz normal sind. Was ist die Welt? Und ich meine das System, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung ist gut und Gott hat die Schöpfung gesehen und sagt, die Schöpfung ist wunderbar. Wir müssen die Schöpfung unterscheiden von dem System, die Zivilisation, das ist die Welt. So, wir sind voll integriert in diese Welt, in diesem System, aber bleiben doch ein Fremdkörper, weil ein anderer unser Herr ist, weil wir von einem anderen König regiert werden, weil wir zu einem anderen Volk gehören, weil wir eine andere Blutgruppe haben, obwohl wir die normale Blutgruppe haben, was unsere Vorfahren auch gehabt haben. Aber nein, wir haben das Blut Jesu Christi in unseren Adern. Wir sind im gleichen Boot mit der Welt. Unser Leben verläuft nach den gleichen Regeln dieser Welt. Wenn Inflation ist, ist Inflation. Wenn Krieg ist, ist Krieg. Dann trifft es alle. Wenn eine Seuche geht, wenn die Pest kommt, du kannst nur vielleicht besser widerstehen, weil du an Gott glaubst und positiv eingestellt bist. Aber es trifft jeden. Aber wir wissen, wo unsere Heimat ist. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Wir werden hier nicht verschont in dieser Welt. Uns geht es nicht besser wie dem Rest der Welt. Das ist mir so wichtig, dass wir Christen das unterscheiden. Uns geht es nicht besser wie der Welt. Die Probleme dieser Welt werden auch unsere Probleme. Aber wir verarbeiten die Probleme ganz anders. Wir schlucken Dinge und sind gelassen. Wir überlassen Gott diese Situationen. Wir machen uns nicht fertig. Wir fliehen, wir laufen nicht davon, wir schmeißen nicht alles hin. Wir reagieren anders durch die Gnade Gottes. Jesus kam in unsere Welt und wurde einer von uns. Und Jesus musste sogar verraten werden von dem Judas, weil das sah aus wie alle anderen Menschen auch, wie ein jüdischer Mann damals um die Zeit ausgesehen hat. Seine Kleider, alles, es war ganz normal. Er hat alles mitgemacht, er wurde beschnitten, er ging in den Tempel, er war ganz normal sterblicher Mensch, hat sich taufen lassen, obwohl er es nicht hätte müssen. Dass Johannes der Täufer sagt, ja, ich müsste von dir getauft werden, aber nicht, dass ich dich taufe. Aber Jesus sagt, alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden, praktisch alles, was das Gesetz vorschreibt. So, das normale Christenleben ist mein Thema. Man lebt so, wie Jesus damals gelebt hat. Jesus war ganz Mensch, er war ganz Jude. Er war ganz unter dem Gesetz, er war voll in dem Beruf seines Vaters, Zimmermann. Wir kennen den Vater, den Zimmermann, den Josef da. Er war ganz normal. Jesus war ganz normal. Er tat die Werke der Barmherzigkeit, das war vielleicht ein bisschen anders wie die anderen. Er diente den Armen, er half den Menschen zum Überleben, er tröstete, wenn jemand hier im Trauerzug war. Ich denke nur, die Tochter des Jairus, oder Lazarus, oder wer auch immer ist, der hat vier Tote auf Weg, nicht nur drei. Der drei werden nur berichtet. Jesus ging den Kranken nach, hat sich mit den Trauernden identifiziert, sich mit ihnen verbunden. Jesus diente, wo er dienen konnte. Das war das normale Christenleben. So hat uns Christus vorgelebt. Er zeigte, anders als die Pharisäer. Er hat die Pharisäer bloßgestellt. Weißt du, die Pharisäer, die beten und die vergessen den einen, der unter die Räuber gefallen ist. Jesus hat erinnert, du, diese bittende Witwe. Oder immer wieder, er hat gezeigt, ich bin kein Pharisäer. Jesus war kein Pharisäer. Auch kein Schriftgelehrter, obwohl er die Bibel kannte. Und eigentlich selber mitgeschrieben hat an der Bibel. Aber er war kein Schriftgelehrter. Wenn er Not sah, hat er eingegriffen. Sogar am Sabbat. Und er hat extra am Sabbat geheilt und gezeigt, Leute, seid nicht so religiös. Denn Religiosität ist nicht das normale Christenleben. Seid nicht so religiös und bigottisch und was auch immer ist. Diene den Bedürfnissen der Menschen, deinen geistlichen Bedürfnissen und den materiellen Bedürfnissen, wenn du kannst. Nimm dich der Armen an. Jesus lehrte die Menschen die Wege Gottes und er ging selber die Wege Gottes. Er hat nichts von anderen verlangt, was er selber nicht tat. Das normale Leben ist, dass ich selber das tue, was ich von anderen erwarte. Wenn ich das nicht tue, lasst uns es bleiben lieber. Ich muss die Dinge tun. Und Jesus hat vorgelebt. Er ging ans Kreuz. Er starb sogar für sein Ideal und seine Idee. Ich stelle es mal nur so hin. Es ging um unsere Erlösung. Denn unsere Erlösung ist es, dass wir einfach den Weg Jesu gehen. Und unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Unsere Probleme täglich bewältigen. Unsere Probleme in den Griff bekommen. Er lehrte, jetzt pass auf, was Jesus alles lehrte. Normale Christenleben ist, das ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7 oder 8, lies mal die Bergpredigt. Er lehrte, seine Feinde zu lieben. Er lehrte, zu vergeben. Er lehrte, zu beten. Er lehrte, nichts nachzutragen. Normale Christenleben ist, dass du nichts nachträgst. Dass du frei, dass deinen Rucksack leer ist, die Taschen leer ist, dass du nichts nachträgst und auch nichts mitschleppst. In aller Liebe. Er lehrte, dass sie den Glauben akzeptieren, und zwar, und den Glauben auch beweisen durch praktische Taten und nicht nur eine Schuhe abziehen und Hokuspokus da und was weiß ich, irgendwie die Leute an die Nase rumführen. Nein, erzählt, lebt vor, sagte, Glaube ohne Werke, hat sein Bruder weitergeschrieben, ist tot an sich selbst. Er lehrte die Menschen ein verborgenes Leben mit Gott. Er lehrte das Beten und sagt, betet nicht wie die Juden, Pharisäer oder Moslems heute, weißt du, die versuchen zu beeindrucken. Ich bin da irgendwo in Frankfurt, glaube ich, Bahnhof war das damals, bin mit dem Zug gefahren. Plötzlich, da rollt einer einen Teppich aus und kniet sich hin und nimmt seinen Kompass, dreht es ein bisschen und dann betet er mittendrin in der Eingangshalle. Ich denke, Mensch, guck mal, wir Christen, wir sind solche Feiglinge. Und der betet öffentlich. Verstehst du, aber was hat er davon? Was hat er davon, wenn er da seinen Kopf gegen die Erde haut? Verstehst du, was hat er davon? Und Jesus sagt, hört auf, steht nicht an den Hecken und öffentlich an den Straßenkreuzungen und bete, damit die Leute sagen, guck mal, wie geistlich der ist. Wir sollen unsere Geistlichkeit innen drin haben und nicht außen. Seid nicht so religiös, hat der Herr die Leute gelehrt. Demut. Wenn du ein Problem hast, erzähl nicht der ganzen Welt, du, da habe ich eine Not, eine Schwierigkeit. Wenn du ein Problem hast, du sollst für andere Probleme beten. Aber wenn du ein Problem hast, nimm das in ein Paket, in einen Beutel und geh in die Kammer und mach die Tür zu und dann verarbeite diese Probleme, deine Probleme dort. Denn wenn du aufstehst, wenn ich aufstehe und sage, Leute, ich habe die und die und die Probleme, weißt du, was ich mache? Ich schwäche mich selbst, verunehre den Herrn. Verstehst du? Ich sollte Gott loben und preisen und ihn anbeten. Und weißt du, der Herr Jesus war sehr radikal. Und er sagt, beten zwei Leute und schaut, wessen Gebet wird erhört. Ich danke Gott, ich preise Gott, dass ich das tue und dass ich das mache und dass mir das gelingt und dass mir klappt und dass ich Erfolg habe. Und er geht raus und ist nichts passiert. Normales Christenleben. Aber der eine Sünder, Gott sei mir Sünder gnädig, Herr, erbarm dich meiner. Und du siehst, was unser Leben rettet, die Gnade Gottes. Erbarmen Gottes, die Liebe Gottes, erbarm dich meiner. Weißt du, wir leben von der Gnade Gottes und alles, was wir sind Gnadenkinder. Jeder einzelne von uns. Er lehrte Demut, was es auch immer ist. Er lehrte, dass man die Unwissenden belehren soll, dass man sich der Kinder annehmen soll. Und so weiter. Er lehrte, die Zweifelnden beizustehen, nicht zu kritisieren. Also glaub doch an den Herrn Jesus Christus, merkst du das nicht? Nein, er sagte, steh bei, begleite sie, die Schwachen, nimm ihnen sie unter den Arm. Er sagt, lernet von mir. Erst wenn wir von ihm gelernt haben, können wir auch anderen helfen mit einem sanftmütigen Geist. Psst, ruhig, nicht sich so aufregen. Er lehrte seine Jünger, Trauernde zu trösten, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Verstehst du, was das heißt? Du solltest nicht jetzt, wenn Leute trauern, genau das Gegenteil sagen, lass sie trauern. Trauer gehört mit dazu zum Leben. Wenn nicht getrauert wird, kann auch nicht gelacht werden. Er lehrte sie, dass sie die Sünde zurechtweisen sollen. Und zwar sie vom Teppich rund, von oben da vom hohen Ross runterholen. Von ihrer Überheblichkeit, Arroganz und so weiter. Und er lehrte die Wahrheit und die Liebe. Das ist, was Jesus lehrte, Wahrheit und Liebe. Korrekt sein, ehrlich sein, wahrhaftig sein. Er lehrte sie, dass wir gerade diese unsympathischen Leute annehmen, beleidigen, Menschen verzeihen, die uns beleidigen, und zwar gerne verzeihen und sich einfach sogar beleidigen lassen. Überleg einmal, Christen lassen sich bewusst beleidigen, beschimpfen. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Wenn sie euch böse nennen und euch beschimpfen und euch kränken und euch zur Schnecke machen, seid froh und dank Gott, denn ihr habt einen großen Lohn im Himmel. Das ist, wie man Schätze im Himmel sammelt. Nicht, wenn man missioniert und Traktätchen verteilt, sondern wenn man das verarbeitet und verdaut, was auf einen zukommt und was die Leute einem zuwerfen. Weißt du, das geistige Sterben, das muss erlebt werden, was das ist, dass wir gerne verzeihen. Wie oft? 500 Mal am Tag. Lieber Gott, schrecklich, schrecklich, schrecklich. 500 Mal am Tag soll ich vergeben meinem Bruder, sagt der Herr zum Petrus. Wie oft hast du schon heute vergeben? Kommst du schon auf 500? 70 mal 7, verstehst du? Ja, geistiges Sterben, Beleidigungen aller Art zu ertragen, sich kränken zu lassen, sich mit Dreck bewerfen zu lassen, sich diskriminieren zu lassen, normal, das ist normales Christenleben. Sich Ohrfeigen geben lassen. Und was sagt Jesus, wenn dir jemand auf die eine Backe haut, gib ihm auf die andere Backe, sodass es richtig knallt. Am Schluss hast du Gehirnerschütterung noch von diesen ganzen Watschen. Er lehrte sie, unangenehme, unsympathische Menschen zu ertragen. Und dann sagt er noch was. Betet für eure Feinde, segnet sie und flucht nicht, schimpft nicht, rächt euch nicht. Wir wissen, was es ist, verstehst du? Normales Christenleben. Da musst du gar nicht groß fragen, was steht in der Bibel. Nein, das normale, gesunde Menschengefühl sagt schon, das würde Jesus nie und nimmer machen. Was würde Jesus tun? Wir müssen hier im Leben so viel vergeben. Wenn wir das nicht tun, kommen wir in die Hölle. Wenn du nicht vergibst, also Gott hat mir etwas gezeigt, dass ich vergeben muss, ob es mir passt oder nicht, ob ich will oder nicht. Denn eines Tages, wenn ich in den Himmel ankomme und ich nicht vergebe, dann wird der, wo mich beleidigt hat, mich gekränkt hat, mir zugesetzt hat, der muss wahrscheinlich neben mir sitzen. Verstehst du, das muss ich aushalten für eine Ewigkeit. Aber das werde ich nicht tun, dann gehen wir beide in die Hölle. Verstehst du, wenn wir nicht vergeben, wir hängen irgendwie mit unseren Beleidigern und Kränker und Problemmenschen, wir hängen so zusammen, deshalb vergib und du bist los von ihnen und dann bist du im Himmel ganz frei. Aber wenn du nicht vergibst, wirst du an ihn gebunden sein. Selbst der Tod muss uns trennen und scheiden von dieser Sache. Unsere Sünden verbinden uns, erst wenn wir vergeben, sind wir davon gelöst von diesem Übel. Deshalb vergib so schnell du kannst, vergib, 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 vergess und weg. Dann kannst du in den Himmel gehen. Sonst kannst du gar nicht dort ankommen. Du wirst gar nicht reingelassen. Verstehst du, wenn du die ganzen Bindungen mitnimmst? Weißt du, wir nennen Bindungen, denken Gewohnheiten, Laster und so weiter. Nein, die Leute, die uns belasten, das sind die Laster. Deine Widersacher, der Ehemann, die Ehefrau, die Kinder, Kollegen, Freunde, Geschwister in der Gemeinde. Also ich kann dich nicht ausstehen. Wie wirst du im Himmel die mal ausstehen? Weißt du, wir können Witze machen, aber John Wesley und Whitefield, die waren so im Knatsch. Die haben sich am Anfang zusammen mit Gott gearbeitet, Methodistenbrüder, die haben gearbeitet und dann haben sie sich getrennt. Und dann schimpft der eine über den anderen und da wurde Whitefield oder Wesley, einer von diesen beiden, gefragt, ja, aber ihr werdet in den Himmel doch sein wollen, die beiden Brüder. Ja, wir werden im Himmel alles sein, aber der Bruder wird ganz, ganz weit weg sein. Glaube nur, wer glaubt, wird selig. Der wird neben dir stehen. Denn das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das gilt nicht nur für Eheleute, das gilt für die ganze Zivilisation, für die Menschen, für deine Kinder, für deine Familie, für deine Sippe. Vergib der Oma, dem Opa. Vergib all dem. Denn das wird dich in der Ewigkeit belasten. Das ist normale Christenleben. Vergib, deshalb 500 Mal am Tag vergeben. Damit du endlich mal Ruhe hast in der Ewigkeit. Denn wenn wir uns hier nicht lösen, wird auch im Himmel nicht gelöst. Meine Bibel sagt, was ihr hier auf Erden löst, das hat Jesus gelehrt, das wird auch im Himmel gelöst sein. Was ihr hier auf Erden nicht löst, wird auch im Himmel, das heißt im Jenseits, in der Ewigkeit, auch nicht gelöst sein. Auch nicht gelöst sein. Das, was wir hier binden, an was wir uns binden, und wenn du sagst, ich vergebe ihm nicht, ich verzeihe ihm nicht, nein, das soll Gott sich rächen. Gott wird sich nicht rächen. Das macht er nicht. Verstehst du, ist so wichtig, dass du vergibst und die Sache Gott überlässt. Und dann sagst, das soll er machen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Jesus erlehrte Ehrlichkeit. Normales Christsein ist, dass wir ehrlich sind. Bei Jesus in der Schule bleiben, da war ein Georg Steinberger, hat ein Buch geschrieben, das war nach der Pilgerreise und so ein paar anderen, mit Friede mit Gott von Billy Graham, und so die, einer der ersten Bücher, die ich da bekommen habe, so ein altes, vergilbtes Buch, Der Weg dem Lamme nach. Der Weg dem Lamme nach. Ein dünnes Büchlein, habe ich durchgelesen. Und einfach, das ist so Standardwerk, Der Weg dem Lamme nach. Was ist das? Und das ist mir irgendwie ein Lebensmotto geworden, Der Weg dem Lamme nach. Und was war das Lamm? Würdig ist das Lamm, singen wir. Aber was ist es? Georg Steinberger heißt dieser Verfasser, hat im vorletzten Jahrhundert gelebt. So, Der Weg dem Lamme nach ist ein Weg des Glaubens und Gehorsams. Das Lamm war still. Ich bin in Griechenland, es ist Ostern gerade, und griechische Ostern, und ja, da ist ein Bauer, der holt sein, der ist im Schafstall, und dann guckt er die verschiedenen Schäfchen, und die Schäfchen wissen schon, wenn der Hirte kommt und rumguckt, dann pickt er ein Schäfchen raus und bindet ihn und zieht, und das Schäfchen widersteht und sagt, nein, aber dieses Schäfchen wird zur Schlachtung geführt. Das Passahlamm, verstehst du, wollte zubereiten, und das Schäfchen wehrte sich, und wir wehren uns auch manchmal, weißt du, wir bitten manchmal, Herr, verschone mich, aber manchmal ist keine Schonzeit für uns. Der Weg dem Lamme nach ist Selbstverleugnung, ist Leidensbereitschaft. Der Weg dem Lamme nach, weißt du, eine große Liebe zu Jesus, ja Herr, ich mache das, dein Wille geschehe, das ist, was in der Bergpredigt so Mittelpunkt ist, dein Wille geschehe. Der Weg dem Lamme nach, das ist das normale Christenleben. Würdig ist das Lamm. Aber du bist auch das Lamm. Und ich sag dir, die Kinder Israel, als sie aus Ägypten auszogen, die haben das Lamm geschlachtet. Jede Familie ein Lamm. Ich kann dir eine Botschaft bringen, wenn du willst. Weißt du, du bist das Lamm für deine ganze Familie. Deshalb wundere dich nicht, wenn du der einzige oder die einzige Gläubige oder Kind Gottes, der einzige Christ in deiner ganzen Sippe bist. Ja, das ist okay, das ist wunderbar, dass du der Einzige bist oder die Einzige. Du bist das Lamm. Das Lamm, bevor die Kinder Israel auszogen aus Ägypten, und zwar die ganze Familie. Da durfte keine Klaue, nichts zurückbleiben. Aber da musste das Lamm ganz aufgegessen werden. Und das ist das Los der wahren Christen, das ist das normale Leben, dass du ganz verspeist wirst von deiner Familie. Ja, die nagen an dir, an der Substanz rum, setzen dir zu. Du bist das Lamm deiner Familie. Denn wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, wirst du und dein ganzes Haus selig. Aber du musst das Lamm werden. Der Weg dem Lamme nach. Jesus ist Lamm geworden für die ganze Welt. Siehe, das ist Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wir tragen, Jesus hat unsere Sünden weggetragen, aber jetzt müssen wir das ganze Übel unsere Gesellschaft, unsere Familie, unsere Umgebung, ja, unseren Vorfahren und Nachfahren tragen. Herr Dullen, und es ist einfach, dass ich bin jetzt Deutscher, ich bin jetzt Amerikaner, ich bin jetzt das und so weiter. Ich muss die Nöte des Volkes tragen, mich davon identifizieren und sagen, ja, das ist so, als Deutscher. Verstehst du, Deutsche, als mein Schwager mal als Austauschschüler nach England fuhr, als so Austauschschüler, da wollte er gleich schnell nach Hause, denn war in London, als er dort ankam, Hitlerboy, 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 verstehst du? Da plötzlich, obwohl der Hitler gar nicht gekannt hat, gar nicht gelebt hat zur Zeit vom Hitler, aber verstehst du, was der Hitler alles angestellt hat? Wir stellen uns unter der Schuld des Volkes automatisch. Das ist ein normales Christenleben, und wir leiden damit, was es auch immer ist, der Weg dem Lamme nach. Wir sind erst im Strom Gottes, wenn unser Leben nahtlos in Jesus übergegangen ist, wenn Jesus in uns so Gestalt geworden hat, dass wir Lämmer sind. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Die Mietlinge werden sie nicht folgen. Jesu Leben muss in unserem Leben übergehen. Das normale Leben ergibt sich, wenn wir uns fragen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus reagieren? Was würde Jesus drauf sagen? Vielleicht meistens, ich weiß, was Jesus machen würde. Er würde schweigen, gar nichts sagen. Er würde still sein und lächeln und schmunzeln. Diese Welt ist voll von Disharmonie, voller Selbstsucht, voller Egoismus, voller Materialismus, voll. Jeder will der Größte sein. Sie wollen alle Perfektionisten sein, vollkommen. Jesus wollte das gar nicht. Er ist ein Sünder geworden. Normales Christsein ist, jetzt bitte halte ich fest, Licht und Salz zu sein. So eine Kerze hier, die verzehrt sich. Wie oft muss man die Kerze wechseln? Fast jede Woche. Verstehst du? Die verzehrt sich. Die strahlt das Licht und je mehr das Licht gestrahlt wird und leuchtet und je länger es leuchtet, desto mehr verbrennt es. Und wir sind solche Kerzen. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht Christus. Vergiss es. Er ist nicht mehr da. Aber du und ich, wir sind Licht in dieser Welt, dass wir die Liebe Gottes ausstrahlen. Und egal wie stark, wie groß wir sind, das kleinste Licht ist größer als die stärkste Dunkelheit, ihr Lieben. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Alles in der Bergpredigt. Und deshalb wir brauchen den Heiligen Geist, sonst schaffen wir die Bergpredigt nicht auszuleben. Karl Marx hat seine Doktorarbeit über die Bergpredigt geschrieben. Und was ist daraus geworden? Blut und Tränen durch den Kommunismus und so weiter. Er wollte sich vorstellen, das Verwirklichen menschlicher, fleischlicher Art, es geht nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bergpredigt auszuleben, was es auch immer ist. Wir halten die Welt vom Fäulnis auf, erhellen die Finsternis. Auch wenn wir schwache kleine Lichter sind. Der eine dort, der andere dort. Weißt du, lauter Funzeln. Und das sind wir. Halleluja. Und die Menschen können sich an uns orientieren. Weil die manchmal so, hier kann man in Berlin das gar nicht machen, aber wenn man so draußen auf dem Land ist, so keine Lichter, keine Städte und so weiter, und nachts bist du draußen, dann siehst du den Himmel, dann siehst du die Sterne. Und weißt du, ich habe oft nachgedacht, was sind die Sterne, so kleine Lichtlein? Nein, wenn du genau nachguckst, ich bin mal in Saarbrücken bei einem Bruder, der war so ein Pastor und sein Hobby war so Sterne gucken, so ein großes Fernrohr hat er gehabt und wir gucken nach Sterne nach der Evangelisation abends und beobachten die Sterne. Das sind alles Galaxien, das sind so wie unsere Milchstraße, das sind Haufen Sterne, aber wir sehen nur ein kleines Lichtlein. Eine Gemeinde ist ein kleines Lichtlein, obwohl die 100 Leute und 1000 Leute manchmal zusammen sein können. Da steht ein kleines Lichtlein in der Ferne, aber die leuchten. Und das Licht ist manchmal Jahrmillionen entfernt. Lichtjahre entfernt. Und es kommt an. Wir sind die Lichter, kleine Lichter in der Milchstraße. Halleluja. Im Leben dieser Welt. Du weißt nicht, was vor dir und hinter dir ist. Weißt du, wir denken manchmal so unscheinbar an kleine Lichtlein, aber die sind wichtig. Viele Lichter ergeben ein großes Licht. Weißt du, aus diesen unscheinbaren Lichtern, ich habe schon oft darüber gepredigt, Nikodemus und Josef von Arimathea, die Jesus vom Kreuz genommen haben, das waren die stillen Nachfolger Jesu, die sind nicht groß aufgefallen. Wir lieben Jesus, Halleluja, der Herr ist groß, der Herr ist mächtig. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich haben sie nicht einmal mitgestimmt, als es gestimmt wurde, kreuzige ihn. Oder waren sie vielleicht gar nicht da bei dieser Sitzung? Das waren die stillen Nachfolger Jesu. Und der Herr braucht auch die stillen Nachfolger Jesu. Denn die nehmen ihn vom Kreuz ab. Nicht die, die vorne Brot austeilen und Fische schneiden und Zeichen und Wunder wirken und Wein, Wasser in Wein verwandeln. Nein, die stillen im Lande, die holen Jesus vom Kreuz, diese heimlichen Christen. Du glaubst gar nicht, wie viele heimliche Christen ich mit dieser Predigt hier heute unterhalte. Tausende und Abertausende. Ich habe mal einmal gezählt, ich zähle nicht, weil Gott will nicht, dass man zählt. Aber einmal habe ich doch diese Dummheit gemacht und habe gezählt, mal einfach geguckt auf meinen Surfer, wie viele Leute anklicken. Über 1 Million Leute haben unsere Predigt gehört in einem Jahr.
Verstehst du? Und runtergeladen sogar. Da sieht man, ob die runtergeladen haben oder nur angeklickt haben und mal schnell vorbeigegangen sind. Nein, da sind manchmal stundenlang drauf gewesen. Über 1 Million. Und das war vielleicht vor 7, 8 Jahren. Aber das hat sich weiter ausgebreitet. Ich kriege Zuschriften, ich staune manchmal, wo kriegen die Leute meine Adresse her? Aber weißt du, da suchen sie irgendein Thema und das ist so gut, dass mit Google und mit all diesem, da suchen sie ein Thema und dann klicken sie, mir ist selber sowas passiert, verstehst du? Und ich habe ein Thema gesucht, Material für eine Sache und dann denke ich, Mensch, eine tolle Predigt, gutes Material, das könnte sogar von mir sein. Und dann lese ich unten, Johannes, mach du das. Verstehst du? Bin sogar selber erbaut. Aber so kommt man drauf, verstehst du? Liest man da, unsere Bibelschule, die ganzen Themen, was wir von unserer Bibelschule haben, diese Themen sind alle unter Stichworte abgelegt. Verstehst du? Dann suchst du Gnade, dann findest du alles von uns, was von Gnade ist. Und dann findest du und sagst, Mensch, wie kommt das alles? Und nicht nur in Deutsch, sondern in verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, was ist noch? Russisch haben wir auch noch. Ja, in verschiedenen Sprachen. Erstaunlich, wie Gott ist. So diese heimlichen Nachfolger. Und gerade dieser Josef von Arimathäa, er stellt Jesus sein eigenes Grab zur Verfügung. Wo ist der Petrus? Wo ist der Johannes? Wo ist der Thomas? Wo ist der Nathanael? Niemand hat Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt. Aber dieser heimliche Jünger Jesu. Normale Christen treten in Erscheinung, wenn das Normale aufgehört hat. Normale Christen, lass es zergehen. Normale Christen treten in Erscheinung, wenn das Normale nicht mehr da ist. Wenn es nicht mehr gibt. Normale Christen sind natürlich, sie lieben die Schöpfung, sie lieben die Menschen, sie lieben die Sache Gottes, sie lieben das Gute. Das sind normale Christen. Sie gehen mit der Schöpfung und die Schöpfung dient ihnen. Wenn du mit Gott lebst, die Schöpfung dient dir. Soll ich dir sagen, wie? Du bist frustriert, böse. Denk an Jona, ich werde eines Tages, einmal irgendwo diese Mai-Tage über Jona predigen. Weißt du, der Jona hat in Ninive predigen müssen. Der wollte ja nicht. Diese Bösewichte da. Verstehst du? Aber er geht, weil Gott es will. Weil Gott ihn gezwungen hat, auf Deutsch gesagt. Weil es ihm nichts anderes übrig geblieben wäre. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht nur vom Wal verschlungen, sondern auch vom Löwen gefressen worden. Er geht und tut. Und dann hat er 3 Tage gepredigt und was passiert? Der König kriegt es sogar mit. Da wird Buße ausgerufen. Alle müssen fasten und beten, dass Ninive nicht untergeht. Und dann setzt er sich unter einen Rizinusbaum. Nein, der sitzt sich da und guckt runter. Wart Ninive in 40 Tagen, was da passiert. Und Gott lässt einen Rizinusbaum wachsen. Extra für Jona, dass er so einen Schirm hat. Sonnenschirm, dass er geschützt ist. Verstehst du? Das ist die Liebe Gottes. Die Natur arbeitet. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, dann wächst bei dir auch zu Hause ein Rizinus. Aber Gott lehrt dich auch noch was. Und Jona hat noch was bekommen. Weißt du, als er so dankbar ist, oh Gott, ich danke den Schatten da. Oh, das tut mir so gut. Dann verschafft Gott einen Regenwurm. Verstehst du? Und dieser beißt an der Wurzel. Und so schnell, wie dieser Rizinus gewachsen ist, so schnell ist er vergangen. Und jetzt schimpfte, du blöder Wurm, musst du dich hier bei mir rumschleichen. Du siehst also, die Natur im Guten wie im Schlechten dient uns, um uns was zu lehren. Weißt du, Gott wollte den lieben Jona was lehren. Die Gnade Gottes. Ich bin gnädig und du verstehst, regst dich da auf, wenn da so ein Würmchen da dein Bäumchen da anfrisst. Ja, die Gnade wird gelehrt. Normales Christenleben ist, du gehst weiter mit. Rizinus oder ohne Rizinus. Baum. Verstehst du? Du dienst Gott. Ist egal. Normale Christen nehmen alles, wie Gott es einem gibt. Sind dankbar, auch die schweren Wege. Sind zufrieden. Sie wissen, aus allem kann ich was Optimales machen. Ich habe so ein Buch mal gehabt. Jemand hat mir so ein Buch geschenkt. Ich glaube, ich habe noch Kopie. Die Doris hat mir Kopie drüber da gemacht von diesem Buch. So wie die im Dritten Reich in Notzeiten überleben. Man kann aus so vielem sowas Nützliches machen. Weißt du, als Deutschland blockiert war und so weiter, als es nichts gab, hat man aus so vielem was gemacht. Sogar zum Kuchenbacken Sägemehl verwendet und mitgemischt, damit es länger ist. Wie man Malzkaffee macht und so weiter. So viele Entdeckungen wurden in diesen Notzeiten gemacht. Der Mensch wurde erfinderisch. In der Endzeit, weißt du, wenn es nichts mehr normal ist, da werden gerade diese normalen, wahren Christen gesucht und gebraucht. Und weißt du, Verrückte finden wir immer, aber wir brauchen normale Menschen, die mit beiden Beinen auf diesem, in dieser Welt stehen, ihr Leben gestalten, einfach die Stunden nehmen, wie sie kommen, die Gott dankbar sind und so weiter. Und die wahren Werte, die Gott ihnen gegeben hat, ausleben. Einfach Liebe ausleben, auch die Unsympathischen zu lieben, auch die ärgerlichen Menschen. Weißt du, dass sie gegen den Strom, dem Zeitgeist schwimmen, dass sie sich nicht von der Masse manipulieren lassen, ganz besonders den Massenmedien und dem letzten Modeschreiben. Nein, sie leben ihr Leben. Sie machen das, was sie schon immer gemacht haben. Weißt du, wenn du Christ wirst, du musst nicht gleich alles verändern. Du musst so weiterleben wie bisher. Und Gott wird dich umgestalten. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes wird dich umgestalten. Dann sagt der Fallen, du, das brauchst du nicht. Normale Christen, sie werden Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist normales Christentum. Sie werden Gott mehr gehorchen als den Menschen, als ihrer Gesellschaft, als den Meinungen und Ansichten. Sie werden Gott fragen, bevor sie irgendwelche Entscheidungen treffen. Das ist das Normale. Das, was uns unterscheidet. Herr, was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Zeig mir deinen Weg. Und dann wissen sie, Gott ist ein Vergelter und Belohner der Treue. Wenn ich Gott treu bleibe. Deshalb, normales Christenleben ist nicht irgendetwas Überspanntes. Nein, ganz solide arbeiten, für Gott da sein, für Gott leben. Und wenn du konstant und kontinuierlich bist, dann überlebst du. Dann bist du beständig. Und was Gott lehrt, und was uns die Bibel lehrt, was der Heilige Geist uns lehrt, ist Beständigkeit. Stabiles Christenleben. Normale Christen, sie können unterscheiden, was wichtig und unwichtig ist, was normal ist. Der Heilige Geist zeigt es ihnen. Du reg dich nicht so auf, das geht alles vorbei. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und wenn du das merkst, ich bin sterblich, dann nimmst du so vieles nicht mehr wichtig. Ach, lass es. Lebt. Normales Christenleben, normale Christen haben den Heiligen Geist und dieser hilft ihnen, gottgefällig zu leben. Und dieser hilft ihnen, den Unterschied zu sehen zwischen der Allgemeinheit und dem, was das Besondere ist in Gott. Und manchmal müssen wir besondere Wege mit Gott gehen. Ich werde irgendwann noch das Thema anschneiden. Guck mal, Isaac lebte in Gera und er diente dem Herrn und alles nach Ägypten gelaufen. Und was macht unser Isaac? Der bleibt im Land, gräbt Brunnen für Brunnen, sät in der Hungersnot, sät er. Und Gott segnet diesen Mann hundertfältig, dass nachher die Philister kommen und sagen, Mensch, wir möchten auch an deinem Segen teilhaben. Das ist Beständigkeit. Nicht fliehen, erst weitermachen. Wenn nichts mehr läuft, Christen machen weiter. Die bleiben an der Sache, lassen sich nicht unterkriegen. Das gottgefällige Leben geschieht nicht durch hier oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Gott muss uns das Wollen schenken und auch das Vollbringen. Ich bleibe hier. Verstehst du, ich bleibe hier? Und wenn Gott will, dass ich umziehe, dann ziehe ich um. Verstehst du? Und wenn Gott will, dass ich in den Himmel gehe, dann gehe ich in den Himmel. Dein Wille geschehe. Weißt du, er gibt das Wollen, das Vollbringen. Und erst dann funktionieren wir. Und erst dann sind wir normale Christen. Und erst dann gehen wir dem Namen nach. Und erst dann sind wir dem Heiligen Geist gehorsam. Weißt du, wenn der Heilige Geist uns hilft, unserer Schwachheit. Gnade ist kein Ersatz für Gehorsam. Weißt du, wir brauchen Gnade, aber dann kommt auch der Gehorsam. Der Begnadigte muss gehorsam sein. Erst dann haben wir verstanden, um was es geht. Verstehen das Reden Gottes. Erst dann kann Gott uns mehr Licht geben. Je mehr wir das Licht umsetzen, verwirklichen, je mehr wir für den Herrn strahlen, brennen, desto größer ist die Flamme. Und das normale Leben, das christliche Leben ist nicht nur Fortschritt, sondern die Offenbarung. Wenn der Herr sagt, bleib stehen, dann bleib stehen. Die Wolkensäule hat sich bewegt, dann sind sie weitergezogen, die Israeliten. Die Wolkensäule blieb stehen, dann blieben auch sie stehen. Nicht nur weiterrennen. Weißt du, das normale Christenleben ist, mit Gott Schritt halten. Mit Gott Schritt halten. So wie Gott uns führt und wie Gott uns leitet. Das ist so wichtig. Ich denke nur an die Weisen. Weißt du, die Weisen sind nach dem Fleisch gegangen und nach dem Geist gegangen. Und wir Christen gehen auch, wir fangen im Geist an und manchmal hören wir im Fleisch auf. Und die Weisen aus dem Morgenland, die aus dem Osten kamen und Jesus, den König der Juden, suchten, weißt du, sie folgten dem Stern und sie waren Gott gehorsam, bis sie nach Jerusalem kamen. Und als sie dort in Jerusalem ankamen, was ist passiert? Die erschreckten die ganze Stadt. Weil sie nach dem Fleisch gingen, die dachten ja, ein König, der muss im Palast zur Welt kommen. Ein König, das muss ja aus der königlichen Dynastie kommen. Sie gingen nach der Tradition. Aber die Offenbarung war anders. Wahre Christen gehen nach der Offenbarung. Die Leute in Jerusalem, die waren Schriftgelehrte, die wussten ganz genau, wo Jesus geboren werden sollte. Aber sie selber sind nicht hingegangen, das hat sich auch gar nicht interessiert. Und ohne Offenbarung hatte der Mensch nur die Gedanken Gottes, so wie dieser Grieche geschrieben hat, die Juden, sie kennen den wahren Gott, aber sie dienen dem Falschen. Sie dienen dem Falschen. Ohne der Offenbarung, ohne dem Heiligen Geist, ohne der Bibel, hast du keine Offenbarung. Und deshalb, welche der Geist leitet. Und was ist dann mit den Weisen passiert? Als sie aufbrechen wollten, in der Nacht gibt Gott ihnen einen Traum, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Das ist Christsein, normales Christsein. Ja, aber wir haben versprochen dem Herodes, dass wir vorbeikommen und wieder sagen, wo der König ist. Weißt du, Gott leitet dich, dass du auch da Buß brechen kannst, musst sogar. Und dass du die Perle nicht vor die Säue wirfst. Normales Christenleben orientiert sich an der Bibel. Die Bibel ist für einen gläubigen Menschen die Quelle des Lebens, Licht auf seinem Weg. Diese Funzel da, verstehst du, diese Laterne, dass du den nächsten Schritt siehst. Beim normalen Christenleben geht es um das Wirken Gottes, um diese Gnade Gottes zu erleben, diese Gnade Gottes zu erfahren. Das ist das zentrale Thema. Hauptsache, ich bin in der Gnade Gottes. Beim normalen Christenleben ist es, dass deine Gedanken sich immer um Gott kreisen, so wie die Erde um die Sonne. Aber viele glauben ja, die Erde ist der Mittelpunkt und die Sonne kreist und der Mond und die Sterne kreisen. Weißt du, das ist dieses religiöse Denken, haben sie Jahrhunderte und Jahrtausende geglaubt, bis irgendwelche Weise kamen und die Alten haben gewusst, Gott hat die Erde aufgehängt im Nichts. Und die Erde kreist um die Sonne, Jahr ein, Jahr aus, Jahr Millionen, Jahr Milliarden und was weiß ich, wie lange schon. So, aus der Beziehung zu unserem Gott erwächst bei dem Gläubigen neue Kraft, neuer Glaube. Verstehst du? Neue Stellung, der erlebt Frühling, Winter, Herbst und Sommer. Je nachdem, wie sein Verhältnis zu der Sonne ist. Und er umkreist einmal und er erlebt alle möglichen Zustände. Und so werden wir fähig, seine Zeugen zu sein, zu bezeugen, jetzt ist Sommer, Halleluja, jetzt kommt der Sommer. Seit Pfingsten leben die Jünger ein überdurchschnittliches Leben, ein übernatürliches Leben. Und ich würde sagen, sie leben endlich mal ein normales Leben. Ein normales Leben. Sie aßen und sie tranken, heißt es. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her. Die Familien hielten zusammen. Das war das Ergebnis von Pfingsten. Sie lobten und priesen Gott. Und sie rühmten die großen Taten Gottes, was Gott getan hat. Ein Leben, das von sich der Religion, damals von der jüdischen Religion, sich abhob, so wie dieser Diognet beschreibt in seinem Brief. Die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Sind doch nicht von der Welt. Und ich, auch die anderen Leute, die also nicht Christen, ich möchte jetzt nicht die Frommen nehmen, die sich selbst bezeugen, sich selbst beweihräuchern. So ein paar Heiden, Griechen, Römer nehmen, der ist Gaius Plinius, aus der Zeit 61 bis 113 nach Christus, er beschreibt die Christen wie folgt, die in ihren Gottesdiensten, die beten Gott an vor dem Sonnenaufgang. Vor dem Sonnenaufgang beten sie Gott an und dann gehen sie in die Arbeit. Sie besingen Gott vor dem Sonnenaufgang. Morgenstund hat Gold im Mund. Was ist das normale Leben, Christenleben? Lukian von Samosata, 120 bis 180 nach Christus hat er gelebt, ein griechischer Satiriker, der schreibt über die Christen, denn diese armen Leute, in Gänsefüßen, diese armen Leute, der weiß gar nicht, wie reich die sind, diese armen Leute, sie haben sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit Leib und Seele unsterblich werden und in alle Ewigkeit leben würden. Diese armen Leute, die sind nicht arm, die sind superreich. Lucian schreibt weiter ein anderer weiser Mann, daher kommt es dann, dass sie den Tod verachten und viele von ihnen sogar freiwillig den Löwen in den Rachen laufen und Märtyrer werden wollen. Und Lucian schreibt weiter, und überdies hat ihnen der erste Gesetzgeber, also Jesus, beigebracht, dass sie untereinander Brüder sein sollen. Ein Herz und eine Seele war der Christenschar. Also, und das ist normale Christensein. Ein Herz und eine Seele. Dass sie Brüder sind. Verschiedene Sprachen sprechen. Verschiedene Hautfarben haben. Verschiedene Hintergründe haben. Verschiedene, ja, aus verschiedenen sozialen Klassen kommen. Sie sind Brüder. Deshalb hat, weißt du, wir schimpfen auf die Katholiken, Protestanten, die Talare haben, Katholiken, die haben ja schöne Talare, so Pastorentalare. Weißt du, die Talare, das war die Kleidung von früher für die Prediger, Diakone. Weil, die, weißt du, und da gab es in der Urgemeinde, gab es keinen Unterschied zwischen einem reichen, superreichen Mann und einem Sklaven, einem Bettler. Aber der war ein Prediger und manche Bettler haben besser gepredigt wie manche Intelligente und Superreiche. Deshalb haben wir Kleider für sie gemacht, damit, wenn sie dann auf die Kanzel treten, damit sie nicht da in Lumpen vorne stehen. Verstehst du das? Das ist der Sinn von diesen sakralen Kleidern aus der Gemeinde. Natürlich, jetzt geben sich die Lumpen alle an. In aller Liebe. Aber damals war es normal, dass der arme Bruder nicht sich schämen muss. Sie waren Brüder. Und da heißt es weiter, sobald sie den großen Schritt getan haben, also Taufe und Hingabe und so weiter, haben sie die griechischen Götter verleugnet. Ihre Knie haben sie vor jenem gekreuzigten Sophisten, also Jesus, gebeugt und sich nach seinen Gesetzen gerichtet und gelebt. Der syrische Stoiker Marabar Serapion schreibt 73 nach Christus aus dem Gefängnis an seinen Sohn in dem Brief, und das ist ein interessanter Gedanke, welchen Vorteil hatten die Athener, als sie den Sokrates zum Tode verurteilten? Hunger und Seuchen kamen über sie und die Strafe war, dass die Stadt vernichtet wurde, Athen damals. Und bei Serapion schreibt weiter, welchen Vorteil haben die Männer von Samos gehabt, als sie Pythagoras verbrannten? In einem Augenblick wurde ihr Land vom Sand, also vom Meer zugedeckt, überschwemmt und dann kommt Jesus. Und von den Juden schreibt Baserruption, was haben die Juden davon, dass sie ihren weisen König umgebracht haben? Ganz kurze Zeit darauf wurde ihr Königtum abgeschafft. Gott rächte sich für diese drei Weisen, für die Athener, die starben Hunger, die Bewohner von Samos, sie wurden vom Meer überwältigt und die Juden, sie wurden aus ihrem Land vertrieben und ihre Stadt Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört. Verstehst du? Gott hat für sie gestritten. Die haben es nicht gestritten. Serapion schreibt weiter und so weiter. Und danach, nach dieser vollständigen Zerstreuung, der weise König der Juden starb nicht umsonst. Er lebt weiter in der Lehre, die er verkündigt hat. Die ersten Christen, 73 nach Christus wurde das geschrieben. Also sie lebt in der Lehre weiter, die er ihnen verkündigt hatte. Jerusalem ging unter, aber die Gemeinde Jesu blühte erst richtig auf. Normales Christenleben ist, in der Lehre Jesu weiterzuleben. Was er euch lehrt. Lehren Sie alles halten, was ich euch befohlen habe, hat Christus gesagt. Das normale Christenleben, Galater Kapitel 2, Vers 20, und dort haben wir diese Definition für das normale Christenleben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das wahre Christenleben. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Es ist nichts Außergewöhnliches oder Eigenartiges. Es ist einfach, nach der Norm Gottes zu leben, so wie Jesus gelebt hat. Es ist nichts Spezielles, auch nichts Besonderes oder Eigenartiges oder Komisches. Weißt du, wir müssen aufhören, dass wir als Christen uns komisch benehmen. Wir sind die normalsten Menschen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Wer seinen Jesus kennt, der wird ganz normal. So, uns geht es wie der Mutter Maria. Sie wird schwanger mit Jesus und etwas entwickelt sich in ihr. Muss ich das Wunder verstehen, was in dem Mutterleib von der Maria passierte? Ein neues Leben entsteht. Und sie bringt den Heiland zur Welt. Wir sind mit Jesus. Lass mich mir das Bild einfach nehmen und umwandeln und für uns deuten. Wir sind mit Jesus in andere Umstände. Verstehst du, was es ist? Mit Jesus in andere Umstände. Nicht mehr das Gleiche. Kannst nicht mehr das Gleiche machen. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Verstehst du? Millionen Menschen, von Milliarden Frauen erleben das. Weißt du, und genauso auch geistlich, diese anderen Umstände mit Jesus, ist nichts Abnormales, ist das das Normale. Die Formel lautet, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das normale Christenleben. Er nimmt mehr und mehr Gestalt in mir. Er übernimmt mehr und mehr die Kontrolle in meinem Leben. Plötzlich dreht sich alles um mein Leben, um sein Leben in meinem Leben. Hast du schon mal schwangere Frauen mal beobachtet? Kurz vor der Entbindung, die reden nur über das Baby, die kaufen schon die Sachen für das Baby, die richten schon das Kinderzimmer ein. Verstehst du? Die ganzen Gedanken und erkundigen sich wie die anderen da, wie es bei denen das Baby war. Und dann, wenn das Baby nachher da ist, die hören nicht mehr auf. Kinderspielplatz, da reden sie nur noch von ihrem Baby, von ihrer Schwangerschaft, von all diesen Dingen, was die da, wie es das ist. Und sie haben die ganzen Umstände vergessen. Und ich sage dir, wenn wir einmal beim Heilern sind, haben wir unsere ganzen anderen Umstände vergessen. Und wir sind froh, unser Baby ist da. Ich werde nie vergessen, am Leopoldplatz bei der großen Kirche, die Gemeinde, die nachmittags drin war, da war so eine kleine Frau und sie hatte ein Baby gehabt und das Baby war wirklich klein. Die Frau war klein und das Baby war klein. Und sagt, das ist mein Baby. Ich habe gar nicht wissen wollen, aber sie hat allen Leuten gezeigt, das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Maria, verstehst du? Jesus nimmt in mir Gestalt, in uns Gestalt. Der Weg dem Lamme nach, das ist das Christenleben. Wahres Christenleben ist die Verwirklichung Jesu in uns. Immer mehr so zu werden wie Jesus, das ist das größte Geschenk, was überhaupt dir passieren kann. Wie soll ich ihn empfangen? Singen wir in einem alten Kirchenlied. Wie soll ich ihn empfangen? Den König aller Könige. Das ist unsere Bestimmung, der Wille Gottes für unser Leben, dass wir ihn empfangen. Gott will aus dir so einen kleinen Christus, einen kleinen Jesuslein machen, so eine Kopie von Jesus. In Rumänisch heißt Kind Kopie. Verstehst du? Ja. Als ich die rumänischen Gottesdienste hielt, bei uns in der Kapelle, ich habe, glaube ich, 2-3 Jahre rumänische Gottesdienste gehalten, jeden Sonntagnachmittag, und das Kind hieß Kopie. Kinder heißen Kopie in Rumänisch. Kopie. Eine Kopie, verstehst du? Das ist meine Kopie. Und wir sind, wenn wir Jesus ausgetragen haben, wir haben eine Kopie hier zur Welt gebracht, Jesus Christus. Gott will aus dir so eine Kopie von Jesus machen. Normales Christentum ist, dass wir nicht nur Erinnerung haben an Jesus, nein, sondern dass wir Jesus ausleben. Und das ist wirklich, was der Herr will, dass wir Jesus realisieren, und zwar in konsequenter Nachfolge, so sein wie Jesus. Das schaffe ich nicht, aber ich kann seinen Charakter, seine Art und sein Wesen haben. Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Matthäus Kapitel 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, kennst mich nicht? Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt und Machttaten vollbracht? Und doch, sagt Jesus, ich will ihnen sagen und bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Verstehst du? Die ihr nicht getan habt. Ihr habt es gewusst, dass ich Herr bin. Die Gesetzlosen. Weichet von mir. Das normale Christentum ist, dass wir die Früchte tragen. Die Früchte des Geistes. Das ist das Allernormalste. Nicht, dass du dann Apfelbaum im Garten hast und sagst, eine schöne Zierpflanze. Nein, die Äpfel sind das Wichtigste. Die Frucht. Jesus sucht an diesem Feigenbaum Frucht. Und da heißt es weiter in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir werden an der Liebe gemessen, nicht an den frommen Sprüchen, nicht an Zungengebete, nicht an Weissagungen, nicht an irgendwelchen Predigten, an der Liebe werden wir gemessen. Das ist die Norm des Neuen Testaments fürs Christentum. Das ist der Prüfstein, die Liebe. Wie sieht es mit der Liebe aus? Ja, ich liebe Gott. Also wenn du Gott liebst, dann kommst du an der Liebe zu dir selber nicht vorbei und zu der Liebe zu anderen Menschen und vor allem zu den Unsympathischen. Uiuiuiui. Verstehst du? Wenn du schaffst, die Unsympathischen zu lieben durch den Heiligen Geist, dann bist du perfekt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. So noch ganz schnell ein paar Erkennungsmerkmale für das normale Christenleben, denn ich möchte immer ganz schön abschließen. Wahre Gläubige sind kein Teil dieser Welt mehr als solches. Sie sind hier zu Hause, aber das ist nicht ihre Heimat. Nach Johannes 15, 19 und so weiter. Die Welt hasst sie, weil sie Christen sind. Du wirst gehasst. Danke Gott dafür. Schimpf nicht, reg dich nicht auf. Wenn die mit dir nicht einverstanden sind, wenn die dich nicht lieben, ist okay so. Denn sie haben mit dem Heiland genauso verfahren. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Bei Gott gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Da sagt der Frau Merkel schönen Gruß. So etwas gibt es nicht bei Gott. Dass man hier, weißt du, die kämpfen wie die doppelte Staatsbürgerschaft. Du kannst nicht Christ sein und Himmelsbürger. Entweder Himmelsbürger oder Erdenbürger. So, du kannst nicht einen doppelten Charakter haben oder doppeltes Gesicht. Was ist es, was dich Jesus ähnlich macht? Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Kleine Geschichte. Weißt du, viele möchten da ganz schnell Missionare, Prediger, Ärzte werden und dann in Mission gehen, Großes für Gott zu tun. Das Große ist, dass Gott an uns und in uns wirken will. Uns verändern. Wir sollen vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Einfach, das ist das Originalmaß. Die Eichstelle. Jesus, bist du so wie Jesus? Erreichst du dieses Maß Gottes? Habe ich alles, was die ersten Christen hatten? Was die am Anfang waren? Und was damals normal war, ist das bei mir auch immer noch so? Bin ich das? Denn das Ende kommt zum Anfang zurück. Wenn du das wahre Leben, normale Christenleben herausfinden möchtest, schau, wie war es am Anfang. Und dann schließt sich dieser Kreis. Wie waren die ersten Christen? Und da heißt es von ihnen, ihr Markenzeichen war, wie haben die sich so lieb? Wie haben die sich so lieb? Sie haben sich nicht geknutscht und ständig die Hand gedrückt und umarmt. Nein, sie haben einander getragen. Sie sind für den anderen in den Riss gegangen. Sie haben die anderen nicht verraten. Lieber haben sie sich köpfen lassen, anstatt dass sie andere verraten. Sie sind standfest gewesen. Sie haben Jesus nicht verleugnet. Wir haben diese sich lieb. Lass uns zurückgehen. So werden auch wir als letzte Christen, denn in der Endzeit werden wir das werden müssen, was die ersten Christen einmal waren. Wir müssen zu dem Punkt zurückkommen. Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4, 5. Weiter braucht man nicht mehr gehen. Das reicht schon. Die Verfolgung und all das, was da kommt, das ist ein Teil des christlichen Glaubens. Und wehe uns, wenn uns die Leute alle gut heißen und sagen, das ist ein prima Kerl, den mögen wir. Nein, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du von allen Menschen gehasst, von allen Elementen dieser Welt gehasst, nicht geliebt. Ja, weißt du, der Teufel weiß, warum er dich nicht liebt. Denn wenn er Märtyrer produziert, dann wächst die Gemeinde Jesu. Tertullian sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Aber wo sind heute die Märtyrer? Wo sind die Heiligen, die Gott hingegeben sind, die einfach alles für Gott hingeben? Und zwar für Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Halleluja. Preis Gott. Preis dem Herrn. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zu normalen Christen machst. Ganz normal, wie Mann und Frau, wie Familie, Herr Jesus, Gemeinde, wo sie ein Herz und eine Seele sind. Du schaffst es, Herr. Menschlich ist es nicht möglich. Menschlich möchte jeder seinen Kopf durchsetzen und so leben wir erst für richtig hält, aber wir möchten lernen von dir heute auch, ganz besonders, wenn wir nach Hause gehen, so zu leben, wie du gelebt hast, Herr. Halleluja. Und so zu lieben, wie du geliebt hast. Und so einfach die Dinge zu tun, wie du es getan hast für den Vater und immer wieder gefragt und gefragt hast, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und du bist den Weg Gottes gegangen und wir möchten auch, und das ist das normale Christenleben, den Weg Gottes gehen, in Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.